Am Donnerstag hatten wir uns getroffen und hatten eingeladen zum Austausch über die Zukunft der Gemeinde. Und manche haben sich wohl gefragt, bin ich eigentlich auch eingeladen gewesen? Und ich möchte es nochmal ganz deutlich machen, wir wollen einen weiteren Termin anbieten. Und dazu ist jede und jeder 100% eingeladen. Also jede und jeder, die das interessiert, wenn wir den Termin bekannt geben, ist ganz herzlich dazu eingeladen. Sind wir noch zu retten, war die Frage, die wir am Donnerstag und jetzt auch schon in Hauskreisen und Predigten immer wieder bewegt haben. Und auch heute wird das so sein. Sind wir noch zu retten? Eine Erkenntnis aus dem Donnerstagabend war, ja, sind wir. Oder vielleicht noch weitergezogen, eigentlich gibt es doch gar nichts zu retten. Was soll denn eigentlich gerettet werden? Und eine andere Rückmeldung war, eigentlich fängt das doch bei jedem Einzelnen an. Eigentlich muss doch jeder für sich selber gucken, ob und wo es vielleicht eine Schieflage, eine Krümmung oder eine falsche Perspektive gibt. Und das passt auch ganz wunderbar zu den Heilungsgeschichten, die ja immer jetzt in den Predigten die Grundlage bilden. Da geht es ja auch immer erstmal um den Einzelnen, um die Einzelne, wie in dem Fall heute, die wir uns näher angucken wollen. Eine Frau, die Jesus begegnet und die so anders ist als die vielen anderen Heilungsgeschichten. Ich lese mal aus Lukas 13. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Eine Frau hörte ihm zu. Sie wurde von einem bösen Geist beherrscht, der sie krank machte. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, du bist von deiner Krankheit erlöst. Er legte seine Hände auf sie und sofort richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Aber der Vorsteher der Synagoge war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu den Versammelten, die Woche hat 6 Arbeitstage, an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber ausgerechnet am Sabbat? Doch Jesus erwiderte, ihr Heuchler, ihr bindet doch euren Ochsen oder Esel auch am Sabbat vom Futtertrog los und führt ihn zur Tränke. War es denn nicht genauso dringend, dass sich diese Frau, ja, sie ist eine Tochter Abrahams, von der Fessel befreite, in der sie 18 Jahre gefangen war? Und das, auch wenn gerade Sabbat ist? Daraufhin waren seine Gegner beschämt. Alle anderen aber freuten sich über die wunderbaren Taten von Jesus. Was für eine Lebensgeschichte. Eine Frau, die 18 Jahre lang gebückt durch die Welt geht. 18 Jahre lang, in der damaligen Zeit eine ganze Generation. 18 Jahre nicht aufrecht leben zu können. Nicht nach vorne schauen zu können, sondern immer nur auf die Füße. Wir haben vorhin von einer Fußwaschung gehört. Immer nur auf die Füße gucken zu können. Diese Frau sieht nur noch sich. Nur ihre Füße. Und aufgrund dieser gebückten Haltung wirkt sie natürlich auf die Menschen, die sie sehen, viel kleiner, als sie in Wirklichkeit ist, weil sie ja immer nur so gebückt laufen kann. Und auch ihre Wahrnehmung selbst der Welt ist viel begrenzter, als sie eigentlich sein könnte. Was für ein Bild dieser Frau, die gebückt durchs Leben geht. Und vieles an diesem Bild, in dieser Geschichte, Lebensgeschichte der Frau, finde ich, passt ganz gut, das auf uns als Gemeinde, aber auch auf uns persönlich als Fragen zu übertragen. Dass wir vielleicht auch manchmal so leben, wie diese Frau gezwungenermaßen lebt. Dass wir sehr auf uns selbst fixiert sind, den Betrieb am Laufen halten, ohne eine größere Perspektive zu haben. Wo soll es denn eigentlich hingehen? Nur Tag für Tag zu denken oder Woche für Woche, aber das weitere Ziel aus dem Augen zu verlieren. sehr kurzsichtig zu handeln, auf die nächsten paar Schritte hin, aber nicht auf eine weitere Spanne, die Zukunft selbst gar nicht mehr wahrnehmen zu können. In der Heilungsbegegnung mit dieser Frau ist es noch ganz besonders, dass es da um die eigene Einstellung geht und gleichzeitig auch eine ganze Gemeinschaft mit einbezogen wird, die von dem Synagogenvorsteher symbolisiert wird, der sie ja kräftig und heftig kritisiert, wie man es wagen kann, gegen die religiösen Traditionen Heilung am Sabbat zu verstoßen. Und die Begegnung endet mit einer Diskussion, warum und wie die internen Abläufe die Konzentration auf das Wesentliche verdrängt haben. Dabei kritisiert Jesus nicht grundsätzlich irgendwelche Institutionen wie Gemeinden, aber er macht damals wie heute auf Fehlentwicklungen aufmerksam. Er legt den Finger gerne in die Wunde. Und immer wenn Jesus Menschen begegnet und Heilung passiert, da gibt es oftmals diese zwei Positionen. Einmal das lebendige Handeln Gottes und die menschlichen Verhärtungen, Verkrümmungen, Verkrüppelungen, all das, was Menschen so mitbringen können. Was aber hilft nun dieser Frau, die ja doch sehr eingeschränkt ist? Was muss passieren, damit diese Perspektive, diese nach unten Orientierung oder Innenorientierung zur Außenorientierung wird, damit sie sich wieder frei bewegen kann, den Blick über den Tellerrand wieder bekommen kann? Seit 18 Jahren war sie verkrümmt, steht da. Viele Heilungsgeschichten im Neuen Testament erzählen davon, wie Menschen voller Hoffnung, voller Sehnsucht zu Jesus hingehen, weil sie von ihm gehört haben. Manche rennen, manche gehen in wenigen Schritten, die sie gehen können, aber auf Jesus zu. Manchmal, weil er ihre einzige Hoffnung ist. Da unterscheidet sich diese Frau von den anderen doch sehr. Sie scheint ja gar nicht den Versuch zu wagen, zu Jesus hinzukommen. Merkt sie vielleicht gar nicht, dass er ihre Rettung sein kann? Sie hört ihm ja zu, wird beschrieben, aber kein Wort der Bewegung. Sie hört, was er sagt, erwartet aber vielleicht gar nicht, dass das was mit ihr zu tun hat. Schöne Worte vielleicht, aber für mich gelten die nicht. Eine Konsequenz für mein Leben haben diese Worte nicht, hat dieser Mann nicht. Und da fühle ich mich auch ein bisschen ertappt, ihr vielleicht auch. Wie sieht das denn bei uns eigentlich aus? Wer von euch ist denn heute Morgen hergekommen und hat eine Erwartung mitgebracht? Gottesdienst, Gott wird was tun. Gott wird heute Morgen spürbar, erfahrbar handeln. Erwarten wir denn, dass Gott noch eingreifen kann, in welcher Situation auch immer, die wir mitbringen? Beziehungsweise, was trauen wir Gott denn zu? Wie weit hat er denn Macht? Wie weit gestehen wir ihm Macht aus unserer Sicht zu? Jesus sah diese Frau, die ihm zuhörte. Und dann steht, er rief sie zu sich. Von ihm geht die Aktion aus, nicht von ihr. Du bist von deiner Krankheit erlöst. Das passiert ja öfter, dass Jesus ein Wort spricht und ein Mensch wird wieder gesund, wird erlöst von seinem Leiden. Und so schnell liest man dann weiter, aber hier ist es doch ganz interessant, dass aufgrund des Wortes von Jesus hier erstmal nichts passiert. Das Wort alleine reicht erstmal nicht aus. Du bist von deiner Krankheit erlöst, aber sie ist noch nicht erlöst. Es passiert erstmal nichts. Diesmal geschieht die Heilung nicht nur durch sein Wort. Vielleicht eine Anspielung darauf, dass es eben nicht ausreicht, nur zum Gottesdienst zu gehen und eine Predigt zu hören, Lieder zu singen. Bei dieser Frau reicht das Wort allein wohl nicht aus. Vielleicht hat sie selbst zu wenig daran geglaubt, dass ihr geholfen werden kann. Vielleicht ist sie aber auch abgestumpft durch die vielen Gebete und Versuche, die es gegeben hat, um sie wieder gesund zu machen. Es brauchte mehr bei dieser Frau, mehr als nur das Wort. Er legte seine Hände auf sie und dann steht, sofort richtete sie sich auf. Er sprach, legte die Hände auf sie und sofort richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Die Heilung bei ihr braucht also das Wort und die Berührung. Beides kommt bei ihr zusammen. Und auch da die Fragen zu stellen, was berührt eigentlich Menschen in einem Gottesdienst, in unserem Gottesdienst? Was in diesem Bibeltext, in dieser Auslegung hat die Kraft dazu, Menschen zu verändern und zu berühren? Wo sind die Anknüpfungspunkte? Wie können denn unsere Gottesdienste heute mit Worten, mit Gesten, Musik oder symbolischen Handlungen Menschen ansprechen, sie berühren? Und könnte es sein, dass das viel seltener geschieht, als es eigentlich möglich sein könnte? Wie oft gehst du nach Hause und sagst, ja, heute habe ich etwas ganz Besonderes gespürt. Heute bin ich berührt worden, heute habe ich etwas mitgenommen. Es geht also nicht nur in einem Gottesdienst um Informationsvermittlung, dass man am Ende sagen kann, ich habe etwas Neues erfahren oder es war nett, gut gefüllte Stunde, hat sich gelohnt, sich hinzusetzen. Aber berührt ist doch noch eine ganz andere Bedeutung. Gottesdienst ist etwas, was von existenzieller Bedeutung sein soll. Welche Elemente berühren dich? Wodurch schöpfst du Kraft für dein Leben? In den schwierigen Phasen, aber auch in den guten Phasen, wo du etwas mitnehmen kannst. Und ich glaube, das liegt auch mit an uns selber, an unserer Einstellung. Dass eben alle, die an einem Gottesdienst teilnehmen und dorthin gehen, sich nicht als Konsumenten verstehen, nicht als Bewerter, sondern wirklich teilhaben. Dass es wirklich einen Unterschied macht, ob du nun da bist oder nicht da bist. Dass das eine existenzielle Frage ist, ich habe einen Gottesdienst verpasst. Da fehlt mir was. Die ganze Woche über fehlt mir das, dass ich nicht dabei gewesen bin. Dass es schnell zu der Gefahr kommen kann eines Gottesdienstes, dass es eine Einbahnstraße wird, eine kommunikative Einbahnstraße, die nur von vorne zu euch hingeht, aber dann in einer Sackgasse stecken bleibt. Einen Gottesdienst mitzuerleben, selber mitgestalten zu können, hat eine andere Intensität als nur zuzuschauen, sich das nur anzusehen und es für gut, nicht gut oder Mittelmaß zu bewerten. In unserer Geschichte hier geschieht das auch. Jesus ruft diese Frau zu sich, spricht sie an und legt ihr die Hände auf. Er holt sie also aus ihrer passiven Rolle heraus. Er ruft sie heraus und beteiligt sie aktiv daran. Er dient, wir haben es am Anfang gehört, er dient uns und gleichzeitig hilft er aber auch der Frau dazu, aktiv an diesem Dienen, das von ihm kommt, sich zu beteiligen. Anfangs wird sie beschrieben als Hörerin. Sie hörte seine Worte. Mit wenig, vielleicht sogar gar keinen Erwartungen, dass etwas in diesem Gottesdienst, in diesen Worten für sie gedacht ist. Und plötzlich wird sie aber in das Geschehen eingebunden. Das liegt auch zum Teil mit an uns, ob wir das selber innerlich schon vorbereiten, ob wir so kommen, ob wir uns beteiligen möchten, Anteil am Gottesdienst nehmen, ob wir mitsingen, mitbeten, mitdenken, uns öffnen, uns ansprechen lassen. Die Ansprache ist da, aber ob wir das auch schon innerlich vorbereitet haben, wir dafür offen sind, Diese Frau jedenfalls lässt sich von Jesus ansprechen und wird dann aktiv, indem sie zu ihm läuft. Aus der passiven Kranken, die aus ihrem Schneckenhaus herausgerufen wird, wird eine aktive, selbstbewusste Frau, die dann Gott öffentlich, ohne die Rücksicht auf die Meinung der anderen, lobt. Ganz laut. Sie fängt an zu jubeln. Sie ist begeistert von dem, was da passiert ist. Sie kann gar nicht anders, als so dieser Freude Ausdruck zu verleihen. Vielleicht mit erhobenen Händen. Wie auch immer sie das gemacht hat, es wird nicht beschrieben. Und ich weiß, das ist vielleicht für den einen oder anderen schon sehr charismatisch, das so anzudeuten. Vielleicht hat sie Gott mit erhobenen Händen gelobt. Es steht nur, sie war begeistert und jubelte. In einem Lied heißt es: Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. Das ist das, was ganz oft passiert, glaube ich, dass unser Herz jubelt. Aber von außen sieht man das dann nicht so sehr, dass man sich ja doch daran freut, dass das Herz innerlich jubelt und außen aber eher alles ganz ruhig bedacht ist. Spüren wir eigentlich die Freude, die uns zuteil wird, wenn wir gleich das Abendmahl feiern dürfen, wie diese Frau in ihrem Herzen den Jubel hat oder in dem Lied? Wenn ich daran denke, was du für mich getan hast, dann jubelt mein Herz. Wird dein Herz dann auch jubeln, wenn wir nachher das durch die Reihen geben, die einzelnen Teile und verteilen? Und wenn man ehrlich ist, wird in unseren Gottesdiensten erstaunlich wenig gejubelt, auch wenn das Lied das so ausdrückt. Obwohl wir doch eigentlich viel Grund dazu hätten. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst, dann jubelt mein Herz. Eine Rückmeldung zu einem Gottesdienst aus einer anderen Gemeinde, der online angeschaut wurde, war: Wenn wir es nicht gewusst hätten, wären wir nie drauf gekommen, dass es sich um einen Gottesdienst handelt. Uns haben Freude, Liebe und Leidenschaft gefehlt. Geht es dir vielleicht auch so, wie diese Rückmeldung, die man da nachlesen konnte? Wenn unsere Gottesdienste zu wenig Freude, Grund zu wenig Liebe und zu wenig Leidenschaft bieten, dann denke ich, sollten wir das schnell ändern. Dann ist es doch irgendwie an der Zeit, darüber nachzudenken, woran das liegt, dass da keine Freude entsteht, wie bei dieser Frau, die geheilt wurde. Vielleicht, weil sich mancher fürchtet vor so viel Offenheit, so viel Freude zu zeigen, oder es vielleicht gerade auch nicht kann, das wäre ja auch in Ordnung, aber dass es keiner kann. Sie ruft: Halleluja, ich kann wieder aufrecht gehen. Lobt den Herrn und preist ihn, dankt. Vielleicht tanzt sie sogar. Auch das wäre ein Bild, deren Reaktion ich aus unseren Kreisen sehr gespannt erwarten würde, wenn plötzlich jemand anfängt, hier in unserem Kreis zu tanzen vor lauter Freude aufgrund einer Tatsache oder eines Erlebnisses mit Gott. Und genau das war damals auch nicht anders. Die Reaktion auf diese Heilung und auf diese geheilte Frau, die jubelt und tanzt, ist: Die Woche hat 6 Arbeitstage, an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber doch nicht am Sabbat. Ist dieser Gemeindeleiter eigentlich noch zu retten, dieser Synagogenvorsteher? Etwas so Wunderbares, was gerade alle miterlebt haben, im Keim zu ersticken mit seiner merkwürdigen Berufung auf die religiösen Konventionen, die da herrschen? Und erinnert die versammelte Gemeinde erstmal daran, was sich eben gehört und was sich nicht gehört. Das auf jeden Fall, was gerade passiert ist, das gehört sich einfach nicht. Anstatt sich für diese Frau zu freuen und allen anderen das auch nochmal mitzugeben oder vielleicht auch zu sagen, würde euch das vielleicht auch gut tun, den Blick nach vorn zu richten, zitiert er erstmal Gebote und Gemeindeordnung. Gibt es diese Einstellung vielleicht auch manchmal bei mir, bei dir? Also mit so Gedanken, das macht man aber nicht, das gehört sich nicht in einem Gottesdienst, das kann alles von Montag bis Samstag gemacht werden, da ist mir das egal, aber am Sonntag, da gehört das doch nicht hin. So zieht man sich nicht an, so spricht man nicht. Ihr werdet sehen, es sind die Hefte, die jetzt uns durch die Passionszeit begleiten sollen. Das erste Wort, das aufgefallen ist beim Blättern, war Hundekacke. Gehört dieses Wort jetzt in einen Passionskalender rein? Ist es die Frage, ob man sich daran stören muss? Tanzen, die Hände in die Höhe heben, jubeln vor Freude, darf man das? Zu viele neue Lieder, das hat es ja noch nie gegeben. So haben wir das noch nie gemacht. Manchmal wird die Tradition wichtiger als die Heilung. Der Synagogenvorsteher ist in seine traditionellen Gedanken und Abläufe komplett verstrickt. Und sogar Gott darf nicht dagegen verstoßen, das ist ihm klar. Solange Gott sich an unsere Tradition und Abläufe hält, dann soll er wirken. Aber nur in diesem Bereich. Alles, was darüber hinausgeht, Entsetzen. Und Jesus ist auch entsetzt. Ihr Heuchler, ihr bindet doch euren Ochsen oder Esel auch am Sabbat vom Futtertrog los und führt ihn zur Tränke. Es ist eine wahre Schande, wenn Rituale über Liebe gestellt werden. Noch schlimmer, wenn darauf bestanden wird, dass Menschen, die sich selbst gar nicht daran halten, anderen sagen, was zu tun und was zu lassen ist. War es denn nicht genauso dringend geboten, fragt Jesus, dass ich diese Frau von ihrer Fessel befreite? Zwei Seiten werden von Jesus angesprochen, die Tradition und die Heilung. Worum geht es uns, wie diesen Mann? Vielleicht auch manchmal liebgewonnene Gewohnheiten und Traditionen zu bewahren oder sich in einer verändernden Gesellschaft mit kreativen Wegen und Mitteln zu versuchen, die Bedeutung des Evangeliums und der Liebe Gottes zu vermitteln, damit Menschen davon berührt und aufgerichtet werden. Wie sieht das mit unseren Angeboten aus, mit unserem Reden, mit unserem Herzen? Stillen die Angebote, die wir machen, den Lebensdurst von Menschen? Sind die Veranstaltungen und die Angebote, die wir anderen machen, eine kommt zu uns oder eine wir sind für euch da Veranstaltung und mit dieser Vision geprägt. Wir sind für euch da, um die Liebe Gottes an euch weiterzugeben. Ich glaube, es ist spannend, diesen Fragen nachzudenken und uns darüber auszutauschen. Darum soll es auch noch mal weitergehen im Austausch über die Zukunft und der Frage nach der Rettung. Und vielleicht ist ja auch mancher Perspektivwechsel notwendig. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ein Leben für Gott. Dieses Lied nimmt das jetzt so auf, was wir ja eigentlich als Auftrag haben. Ein Leben für Gott. Dieses Lied werden wir jetzt hören.